Da sind wir mit dem Podcast Interviews im Gefängnis. Mein Name ist Duri Bonin und heute habe ich als Gast Caroline Beyeler. Das Untersuchungsgefängnis muss ja ganz verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden.
Ja.
Gehen wir mal auf Sicherheitsbedürfnisse ein.
Jawohl.
Also den Schutz vor Ausbruch.
Ja, da haben wir so unsere Sicherheitsvorkehrungen. Also du meinst Ausbruchsmöglichkeiten, also auszählen, gut, das ist... Ja, das ist nicht gegeben, oder? Da hat man so Doppelschlösser und Sicherheits...
Also der Schwachpunkt ist wahrscheinlich der Mensch.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Also die Betreuer, die werden speziell geschult, oder auf das hin.
Was zu erkennen, wenn einer etwas plant?
Nein. Das nähe Distanz, oder? Also du bist mit inhaftierten Personen in der Zusammenarbeit, in der täglichen Zusammenarbeit. Du bist in der Kommunikation, du tauschst aus. Und da gilt es als richtiges Mass an Nähe, also professioneller Nähe zulassen im Sinne von reden und kommunizieren mit dieser Person. Mhm. Vielleicht auch Sachen ausdiskutieren, Verhalten ansprechen oder sei es jetzt auch Zellenordnung ansprechen und die Professionalität zu wahren, also die Distanz zu wahren. Mhm. Und da werden die speziell geschult und da wird auch schon das Auge im Auswahlprozess drauf geschaut, natürlich.
Mhm. Und wie wird die Sicherheit der Wärter gewährleistet?
Gegenüber Angriff von Inhaftierten. Ja. Da ist man auch dran, intern mit Schulungen, wie reagiert man, wenn tatsächlich so etwas, ein Angriff könnte passieren.
Kommt denn das auch vor?
Ja, es kommt vor, weil das sind ja Menschen in Ausnahmesituationen und manchmal sind die jahrelang in diesen Betrieben.
Ja, ja.
Und erfahren dann vielleicht auch gerade noch etwas vom Anwalt oder vom Staatsanwalt oder der Staatsanwältin, wo ihnen nicht passt oder wo es einfach gerade nochmal durchrüttelt. Mhm. Und dann haben sie die nötige Instruierung. Da gibt es so spezielle Namen für all die Abwehrtechniken, die man dann hat. Die weiss ich jetzt nicht auswendig.
Aber die werden geschult in dem.
Das sind noch nicht alle und man ist da dran, das noch weiter auszubreiten. Aber jetzt gerade zum Beispiel die Sicherheitsabteilung in Pfäffiken, das sind speziell geschulte Mitarbeiter, weil dort sind ja die Leute wirklich, wenn sie absolut in einer Ausnahmesituation sind, also vom Verhalten her.
Ah, dann machen sie quasi eine Triage, macht die Insassenkoordination.
Nein, das ist dann auf Antrag von der Gefängnisleitung. Also wenn wirklich jemand intern sich eigen gefährdet, wiederholt droht oder auch wirklich tätlich wird und sich nicht kann distanzieren kann, also mit den internen eigenen Massnahmen, das Verhalten anzuschauen und zu besprechen mit der Person, dann kann es sein, dass man dann in die Sicherheitsabteilung muss verfügt werden. Also das wäre dann ich wieder. Und die sind zum Beispiel sehr speziell geschult. Und man versucht natürlich auch immer wieder intern, gefängnisintern versucht auch immer wieder zu schulen, dass man halt auch Raum lässt, oder? Nicht zu nahe auf die Leute aufgeht, wenn jemand jetzt gerade sehr angespannt ist.
Wie ist es denn bei Sozialarbeiter, Ärzten und Seelsorger?
Mit Kontakt, Sicherheit? Mit Sicherheit.
Also weißt du, oder zum Beispiel mit Anwälten. Ich habe den Fall erlebt, dass wo es früher ein Zwangsmaßnahmengericht hat, noch keine Scheibe gehabt zwischen Gericht und Parteien. Und
ja,
dann
genau.
Hat mal ein, es war in einer Ausschaffungshaft, ein Nigerianer, der dann so enttäuscht oder Angst gehabt hat über den Entscheid, dass er inhaftiert bleibt, dass er Gerichtsschreiber ihn tätlich angegriffen hat.
Mhm.
Und ab dann hat man nachher Scheiben zwischen Gericht und Parteien errichtet. Aber ich habe mir dann immer überlegt, wenn jetzt jemand wirklich in Ausschaffungshaft ist und um sein Leben fürchtet, weil man jetzt gerade sagt, du musst zurück in einen Staat, wo du wirklich verfolgt wirst. Also ich meine, dann ist das Naheliegendste, wenn du nicht das Gericht kannst angreifen, dann kannst du ja deinen Anwalt angreifen.
Ja.
Oder deinen Seelsorger. Oder?
Das ist im Fall, es ist noch spannend, oder? Ich habe jedes Gefängnis 2 Tage lang besucht, wo ich angefangen habe. Also bei jedem habe ich wirklich so Tagesbetrieb mitgemacht, bin mitgelaufen mit den Aufseher, mit den Betreuer, mit den Seelsorger. Also jetzt gerade die Seelsorger bewegt sich frei, man kann bei diesen Terminen anmelden, die gehen auch in Zellen rein, wenn es dann gewünscht ist, zum Reden. Also die sind ja dann offen, das ist ja während dem Gruppenvollzug. Aber das ist sehr ein korrekter und sehr ein professioneller Umgang zwischen den Inhaftierten und den Betreuern.
Ich will
und
gar nicht etwas anderes unterstellen.
Nein, also aber die Sicherheitsmaßnahmen, die Betreuer, oder, die sind vor Ort, die sind alert. Wenn jetzt etwas passieren würde, die würden sofort eingreifen. Also ich sage jetzt, verhindern von Anfang an kannst du es nicht.
Nein, das kannst du nicht, ja.
Oder?
Ist schon klar.
Aber die würden sofort eingreifen. Also habe ich jetzt die Frage beantwortet oder so halbe.
Es ist ja einfach auch wichtig, dass man sich dem bewusst ist.
Ja.
Also ist mir klar, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht,
ja.
weil sonst wäre der zwischenmenschliche Kontakt nicht mehr möglich und dann gehen die Inhaftierten zu Grund.
Mhm.
Und das braucht ja dann gleich aber ein Konzept, wo man dann sagt, so ist das Risiko vertretbar.
Mhm.
Und darum fände ich zum Beispiel persönlich auch wichtig, dass man am Anwalt rückmelden würde, wenn jemand momentan ein Inhaftierter sehr auffällig ist. Weil der Anwalt muss ja das schlussendlich auch wissen.
Ja.
Weil je nachdem ist ja sein Verhalten auch anders.
Ja, das nehme ich gerne auf. Also ich habe jetzt auch schon mit Anwalt Kontakt gehabt in Sachen, wo ich involviert worden bin. Oder? Ich bin nicht ins tägliche Geschehen jedes Mal involviert in das Gefängnis. Oder? Aber ich habe auch schon bewusst mit Anwalt Kontakt auf und habe gesagt, der ist jetzt nicht so zu Weg, wir sind da ein bisschen am Schauen oder so. Also das habe ich auch schon gemacht, aber es ist jetzt nicht gut normal. Aber ja, ich nehme das gerne zurück und schaue, wie wir das integrieren können oder ob das dann alles falls über mich läuft. Also muss ich jetzt auch nicht vorstellen, es ist auch nicht ständig jeden Tag so, oder? Es gibt dann einfach so Wellenbewegungen, wo einfach so ein den Frust, den man halt hat, in einem eingeschlossenen System gegen aussen trägt.
Ja, ich möchte das Thema auch nicht grösser machen als es ist. Also ich habe jetzt persönlich in über 15-jähriger Berufstätigkeit mit ganz viel Gefängnisbesuch noch nie die Situation gehabt, dass ich Angst gehabt hätte.
Mhm. Ja, ja. Nein, eben. Nein.
Aber es ist ja dann gleich wichtig, okay, er hat Selbstmordgedanken geäussert, ja. dass der Anwalt das weiss, weil dann komme ich vielleicht gerade auch nicht mit gewissen Argumenten. Oder
sage Ja, nein, das ist durchaus berechtigt. Ich nehme das auf und schaue mir das an, wie wir das bewerkstelligen
können. Weil wenn ich das Gefühl habe, okay, dem geht es nicht mehr gut, mache ich ja schon einmal Rückmeldungen.
Ja.
Oder dann sage ich im Gefängnis, hey, da sind ein paar Äußerungen gefallen.
Ja.
Und ich finde, müsst ihr jetzt anschauen, nicht, dass der sich etwas macht.
Ja, aber ist bei dir noch nie so proaktiv jemand gekommen und gesagt, hey, heute dunkelt mir die Person nicht so zu Weg oder so, vor dem Besuch?
Nein,
Ja, nein, das ist gut. Tun wir schauen.
Mhm. Jetzt Untersuchungsgefängnis. Du hast es vorher gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung. Also man hat dort einen anständigen Prozentsatz an Leuten, die unschuldig dort drin sitzen.
Mhm.
Und man nimmt auch für die, wo man noch nicht weiss, ob schuldig oder unschuldig sind, nimmt man faktisch Bestrafung, also die Strafe vorweg. Ist ja hochproblematisch.
Mhm.
Gleichzeitig hat man so, dass das Haftregime ist einiges restriktiver als als Regime im Normalvollzug. Könnte man das nicht anders regeln?
Also, wie meinst du anders? Oder wir haben natürlich den Untersuchungszweck, den wir da müssen gewährleisten, gemäss Gesetz. Also, oder? Den Auftrag
haben wir. Also, man könnte es ja konkret anschauen. Bis vor kurzem hat man 23 Stunden Zelleinschluss. 1 Stunde Hofgang.
Genau, das ist jetzt schon nicht mehr so.
Ja, schon. Ja, endlich ist es nicht mehr so.
Ja, oder, ja, Entschuldigung, endlich ist es nicht mehr so. Ja. Also, ja, nein.
Wie ist es denn heute?
Sieht der räumlichen Gegebenheit, oder? Ich weiß, nicht alle Gefängnisse haben die gleichen räumlichen Möglichkeiten. Das eine Gefängnis, oder? Es bietet 9,5 Stunden Gruppenvollzug pro Tag unter der Woche. Am Wochenende ist es weniger, weil wir einfach weniger Personal haben. Das heisst, am Morgen um 7 Uhr geht die Zelle auf und dann gehen die Inhaftierten Selbstständigen ihre Medis abholen beim medizinischen Dienst und dann gehen sie zum Morgenessen, entweder im gemeinsamen Raum oder sie können das Essen holen und zurück in die Zelle.
Mhm.
Und dann gehen sie arbeiten, die arbeiten können und wollen. Also können im Sinne von, wenn sie Arbeit hat und die wollen. Es besteht ja keine Pflicht in der U-Haft zum Arbeiten. Oder können draussen gehen, rausgehen in den Spazierhof, können Sport machen, können duschen, können ihre Zelle putzen.
Also man kann jetzt jeden Tag duschen?
Nicht in allen Gefängnissen. In gewissen ist es einfach nicht möglich wegen der Kollusionsgruppe.
Mhm.
Und man baulich nicht so viele Duschen auf jedem Stück zur Verfügung hat, dass man es gewährleisten könnte. Aber dreimal pro Woche ist so das Mindeste, was angeboten wird. Und sie können auch in die Bibliothek gehen, Bücher auslesen. Auch in gewissen Gefängnissen sollte man jetzt eben Bildung im Strafvollzug heisst das, aufbauen. Es ist jetzt alles ein bisschen wegen Corona, sind all die Projekte und Versuche sind ein bisschen verlangsamt, ich sage es jetzt so, weil man einfach nicht alle Leute einladen können und machen. Man muss die Distanz wahren und Hygienevorschriften einhalten. Aber man ist da dran, um da wirklich so normal wie es möglich ist, einen Alltag können zu gestalten.
Wieso ist es denn nicht möglich, dass wenn man nur wegen Fluchtgefahr inhaftiert ist, dass man mit seinen Angehörigen telefonieren kann?
Wer sagt, dass man das nicht kann? Ja, da bin ich jetzt, das ist etwas ganz Neues.
Das kann man.
Ja, da darf ich sagen, da haben wir jetzt wir haben ja verschiedene Haftphasen, die wir ins Pilotprojekt haben im Gefängnis Limmatal. Haftphase 2 wäre, behaft mich nicht auf den Namen, weil der hat ein paar Mal gewechselt, aber wer, wenn keine Kollusiongefahr mehr steht, dann ist immer noch ein U-Haftstatus, aber es ist nur noch Fluchtgefahr. Mhm. Und das ist natürlich nur dann, also nur dann können wir das anbieten, wenn das von der Verfahrensleitung bewilligt wird. Also wir haben jetzt einmal eine Bewilligung vom Gericht bekommen, vom Zuständigen, und einmal vom zuständigen Staatsanwalt.
Wie viele Plätze hat es denn in diesem Pilot?
Ja, also da hat es Plätze, wie es Platz hat. Also das ist nicht irgendwie restriktiv. Es ist einfach das Gefängnis Limmatal, das das anbieten kann, jetzt im Pilot. Aber das sind jetzt nicht eine beschränkte Anzahl von Inhaftierten, sonst schmiert es dann auch in den Casin. Mhm. Oder wir können jetzt sagen, die ersten 10 haben Glück und die nächsten 10 nicht. Also, ja. wir würden das bewerkstelligen.
Und das funktioniert.
Ja, natürlich jetzt, oder, ist auch wieder bei uns so ein bisschen, oder der Besuch wäre dann nicht hinter diesen Trennscheiben wie sonst. Aber jetzt ist es natürlich mit Masken und eben die Telefonie. Und das hat funktioniert. Das war letzte Woche gewesen, von dieser inhaftierten Person mit der Familie über Video.
Dann haben wir die Restriktion, dass die möglichen Besuche, die wir empfangen dürfen, sind sehr limitiert.
Ja.
Ist auch da eine Bestrebung im Gang, dass man nicht nur einmal in der Woche Besuche empfangen kann?
Das Thema ist immer die Ressourcen, oder, die man nicht hat, ja, und die Räume, die man nicht hat. Oder? Das sind ja nicht unzählige Räume. Also in gewissen Gefängnissen hast du 2 Besucherräume zur Verfügung mit irgendwie knapp 50 Insassen. Wird schwierig, um dann aufzutun. Es sind Bestrebungen im Gang. In einem Gefängnis hat man jetzt neue Besuche am Abend eingeführt. Die Möglichkeit, das heisst, dass man dann ein bisschen mehr...
Ja, das finde ich zum Beispiel auch super wichtig. Auch den Tag kann
ausweiten, oder? Dass die Möglichkeit besteht, dass man am Abend gehen kann. Dass man nicht jedes Mal am Arbeitsplatz freinehmen muss, wenn man jetzt seine Freundin oder den Freund besuchen geht oder so. Also da sind Bestrebungen im Gang. Ja, es ist ein logistisches Thema halt auch, oder? Wie viele Psyche können wir anbieten, damit alle gleich behandelt werden von den inhaftierten Personen. Das ist halt schon auch wichtig, oder? Dass man das allen gleich anbietet.
Das ist klar. Aber ich finde die Bestrebungen wirklich super. Also da ist wirklich etwas in Gang gesetzt, dass man die Restriktionen auf ein Minimum reduziert.
Mhm. Ja.
Weil nur so wird man auch der Verantwortung der Unschuldigen gegenüber gerecht.
Ja, und wir haben die Fürsorgepflicht, oder, gegenüber jedem. Mhm. Also das ist so.
Jetzt, ich habe mich auch gefragt, warum lässt ihr nicht einfach Nattels zu? Nein, es gibt so, warum gibt es nicht einfach, wenn nur Fluchgefahr ist, kann doch jeder ein Nattel haben, dann haben wir das ganze Theater mit Telefon und darf man nicht und muss man anmelden. All das Organisatorische würde wegfallen. Ein Laptop, Internetverbindung, das müsste doch alles selbstverständlich sein. Sogar Alkohol müsste selbstverständlich sein. Es müsste eigentlich ein gutes, ausgerüstetes Hotel zu sein.
Ja, nein, das
ja, wieso?
Du reissest jetzt etwas an. Ja, du siehst, ich schaue auf und ich denke nach, hey, ich nehme das alles so entgegen. Ja, ich würde jetzt sagen, das ist wahrscheinlich nicht in der nächsten Zeit möglich. Aber wir sind dran, um abklären, was ist möglich, was nicht. Oder ich denke jetzt einfach zum Beispiel das Nattel. Oder? Da müssen wir dann die Abteilung schaffen für nur die inhaftierte Phase 2, wo nur noch Fluchtgefahr besteht. Wie schliessen wir aus, dass die das nicht an die geben, wo noch Kollusionsgefahr besteht? Es ist so ein bisschen, oder wir müssen ja gleich den Haftzweck sicherstellen und die Sicherheit im Inneren gewährleisten. Oder? Da muss man, aber man muss es anschauen. Also man muss anschauen, was ist möglich, um unseren gesetzlichen Auftrag gleich noch wahrnehmen.
Ich glaube, rein faktisch. Es hat in diesen Gefängnissen, hat es Nattel in diesen Gefängnissen, hat es Drogen in diesen Gefängnissen, hat es ganz viele Sachen, die nicht dort drin sein sollten. Und man braucht wahrscheinlich unglaubliche Ressourcen, um das können oder wollen verhindern, ohne dass einem das wirklich gelingt. Und dann frage ich mich, wäre es nicht einfacher, dass man wirklich einfach sagt, es gibt so No-Gos und dort haben wir wirklich den Finger drauf und bei allem anderen, das tun wir halt erlauben.
Ja, das war vielleicht eine neue Betrachtung. Ich nehme es gerne mal zurück in unsere Sitzungen, Retreten. Ja, nein, oder? Vielleicht ist das Zukunft. Ich weiss es nicht. Also ich darf ja da sicher nicht entscheiden.
Nein, es aber geht ja nicht.
Ja, ich verstehe es, oder? Ich verstehe es.
Also ich glaube einfach, die Verhältnisse bestimmen schlussendlich auch das Verhalten der Insassen. Und wenn man sehr restriktiv ist, dann gibt es auch automatisch Widerstände.
Nein, es ist im Fall noch lustig. Oder? Ich habe jetzt genau das andere erfahren. Also, oder erfahre ich, mache ein bisschen andere, aber spannende Entwicklung. Ja. Also es ist jetzt mehr mit den Öffnungen im Zusammenhang, oder? Dass ich merke, so die Hausbriefe, oder wenn einem etwas nicht passt im Gefängnis, wenn man findet, oh, ich finde das Anschlagsbrett doof, Oder ist jetzt da zum Schauen, wie ist das mit dem Rauchen in den Zellen? Kann man das jetzt nicht sagen, man raucht in den Zellen nicht mehr, in den Innenräumen nicht mehr, weil man kann ja den ganzen Tag rausgehen und rauchen. Und dann sind natürlich dann, also die Schreiben oder die auch Aufsichtsbeschwerden hat es dann eben gehabt, das ist eben spannend ist, das ist ja dann nicht von einer Person unterschrieben, sondern das ist ja dann von 15 Inhaftierten unterschrieben. Und ich finde die Entwicklung eigentlich schön, weil ich sehe, aha, der Gruppenvollzug funktioniert, man redet miteinander, man diskutiert miteinander, was passt einem nicht, was will man anbringen. Und es wird dann auch geltend gemacht, oder? Aber es ist noch lustig, sie hat gleichzeitig mit dieser Öffnung ist dann eigentlich, ich sage jetzt Anführungsschlusszeichen, mehr gemutzt worden. Obwohl, eben, es ist eine Mutter und das darf man, oder? Man darf sagen, wenn einem etwas nicht passt.
Das ist, glaube ich, ein Mensch immanent, dass jede Veränderung einfach einmal mit Widerstand
begegnet wird. Ja, genau, aber es ist spannend, oder? Es ist spannend, sie haben eigentlich mehr Öffnung bekommen und sie ist im ersten Moment einfach so, das ist nicht gut und das ist nicht gut. Und dann nicht nur jemand oder vielleicht zwei, also wirklich gerade 15. Und ich habe es spannend gefunden, wie ich gefunden habe, hey, mal, der Gruppenvollzug funktioniert ja. Weil wenn es nicht funktionieren würde, dann würden sie ja immer noch vielleicht einen schreiben oder zwei. Oder maximal.
Also aha, dass dann, in der du meinst, Zeit, dass dann mehrere so, unterschrieben
ja,
haben.
Ja, das war wirklich so ein gemeinsames Projekt dann gewesen, oder? Also habe ich jetzt noch eine spannende Entwicklung gefunden.
Ja.
Wo dann eben die Öffnung eigentlich nicht dazu geführt hat, dass alle die Hui im Fallrad gefunden haben, sondern oder, dass sie eigentlich dann gemeinsam auftreten sind und gesagt haben, hey, und das passt das jetzt nicht.
Also du, ja, das gibt, aber ich finde das wichtig, weil man nimmt ja den Leuten, die man inhaftiert, völlig die Autonomie weg. Also man stellt sie irgendwo ruhig und sagt, jetzt warten wir, bis wir untersucht haben. Und das ist ja auch wichtig, dass die sich als Menschen können einbringen, dass die das Gefühl haben, sie werden gehört. Also ich finde das eine super Nachricht.
Ja, aber das ist auch eben das ich sage jetzt von 100 auf 0 runterbeamen, das ist wirklich nicht mehr. Das ist wirklich nicht mehr. Sondern es geht wirklich darum, das Leben aufrechtzuerhalten.
Jetzt magst du dich erinnern, wir sind doch einmal zusammen in einem Gefängnis in Lissabon.
Ja, stimmt.
Und es war ein Männergefängnis und dort hat es nur Frauen als Gefängniswärterinnen gehabt. Und die haben uns dann erzählt, dass sie das so eingeführt haben, haben sie viel bessere Stimmung im Gefängnis.
Stimmt, da mag ich mich noch erinnern. Das stimmt. Und die Frau hat das geführt, gell? Das ist wahr. Ob wir auch bessere Stimmung haben im Gefängnis, so willst du wissen?
Nein, aber ich sage nur, weißt du, wenn man so ein bisschen weit denkt, aha, eben, meistens sind es ja dann so Veränderungen, was Frauen, wie sollen die ein Männergefängnis führen, ist vielleicht die erste Reaktion.
Ja.
Aber in dem Fall hat es sich Simba nur positiv ausgewirkt.
Ja, das stimmt. Also gut, wir schauen auch darauf, oder, dass der Frauenanteil bei den Betreuerinnen auch da ist. Oder? Ja,
nein,
also,
ich hätte es nicht wollen.
Nein, aber es ist so das Thema, von, man muss mal etwas anderes machen. Ja, das stimmt, ja. Ja, das war eindrücklich, das Lissabon.
Ja. Es ist auch, ich meine, ich frage mich ist es sinnvoll, dass man Kriminelle oder Leute, die man verdächtigt, dass kriminell sind, dass man die an einem Ort sammelt. Also nur das ist ja eigentlich auch eine absurde Idee. Vor allem, wenn man von der kriminellen Ansteckungsgefahr weiss. Also man sperrt sie ein, sie verlieren den Job, sie verlieren die Familie, sie gehen durch alle Maschen, sie kommen raus, haben viel guten Willen, wollen sich resozialisieren, die Gesellschaft ist nicht gerade mit offenen Armen da, dann hast du ein riesen Bezugsnetz, das du mitnimmst aus deiner Zeit von der Inhaftierung.
Ja, und logischerweise in der Krise dann auch zurückgreifst, oder?
Genau.
Also das ist ja logisch. Aber da sind wir auch dran, oder? Wir wollen ja das Positive, oder ich sage jetzt mal, die Ressourcen, die bestehen außerhalb von der Gefängnis, dass man die auch stärkt, oder? Also, dass man dort bewusst Augenmerk drauf legt oder legt, dass es eben nachher nicht nach dieser Haftzeit oder sogar nach dem Vollzug genau ins gleiche Umfeld wieder zurückkehrt, wo überhaupt dazu geführt hat, dass man in Untersuchungshaft gekommen ist. Aber das sind auch Projekte im Gang, dass man das am ersten Tag eigentlich anschaut, wo jemand in U-Haft ist.
Ja, aber man hat ja eigentlich Alternativen, zum Beispiel Hausarrest, so Sachen.
Ja.
Also ich verstehe nicht, dass auf die milderen Massnahmen nicht viel mehr zugegriffen wird. Also die Gefahr von Kollusionsgefahr, das wird so hoch gehängt und auch Fluchtgefahr. Also bis einer wirklich seine Zelte abbricht und das Land verlässt, wo er verwurzelt ist, also da braucht es unendlich viel.
Ja.
Ich glaube, das überschätzt man.
Ja, aber das sind so Zwangsmassnahmen gerichtet, oder wo da so
natürlich.
Natürlich. Um dort auch mal dort etwas probieren. Oder auch mal wirklich sagen, ich glaube, da können wir jetzt aufs Electronic Monitoring zurückgreifen.
Ich finde auch bei der Kollusionsgefahr, da werden einmal den Leuten Fähigkeiten zugestanden, sieben Züge gleichzeitig zu beeinflussen. Also es ist einmal lächerlich, oder? Aber Gefahr ist natürlich potenziell immer da. Und dann ist man halt lieber als Haftrichter, sagst du, ja, ich sperre es lieber weg, weil dann passiert sicher nichts, als dass man da der persönlichen Freiheit hinreichend Rechnung trägt. Aber ja, da hast recht, da bist du oder ihr von, wie heisst es so schön, Justizvollzug und Wiedereingliederung.
Ja, genau.
Ansprechpartner.
Ja, das stimmt. Du musst dort die Vorhandsleitung und die ZMG
interessieren. Wie sieht denn die Untersuchungshaft von morgen aus? Haben Sie da irgendeine Vision, Vorstellung, wo es hingehen soll?
Die Vision ist wirklich schon ab dem Tag 1 den Nachbarn von morgen sozusagen zu begleiten. Also wirklich ab dem Tag 1 darauf hinzuschaffen, auf den Tag, wo die Person dann die Gefängniswelt wieder verlassen darf. Und das heisst eben auch ein soziales Umfeld, Arbeit, Wohnung, vielleicht auch selber gewisse Bearbeitung an sich selber. Ich sage jetzt, deliktspezifisch ist jetzt ein so ein schwieriges Wort, weil die sind ja in der Untersuchungshaft und sind unschuldig. Also ist das so ein bisschen, aber vielleicht gibt es auch im Mensch selber gewisse Verhaltensweisen, wo er selber, wo die Person selber mit sich anschauen oder anschauen lassen und kann begleitet werden ein Stück weit.
Das finde ich eine super Idee. Ihr müsstet eigentlich so, weißt du, wie so Mikroclub-Schule. Man müsste Yoga anbieten, man müsste Meditation anbieten, so Techniken, wo man erstens die Ausnahmesituation kann besser bewältigen, wo man beschäftigt ist.
Zum Beispiel. Oder eben auch Bildung. Oder? Bildung, ganz wichtig, ja, dass man dort Lücken schliessen kann, weil zum Teil sind die ja jahrelang in der U-Haft. Oder? Mhm. Und da geht also auch viel Wissen verloren. Oder man könnte die eigentlich die Zeit nutzen, um aktiv etwas aufzubauen. Mhm. Oder? Und nicht erst im Vollzug, sondern bereits bei uns in der U-Haft. Das ist ganz wichtig. Und eben das soziale Leben nicht verlernen, auch wenn es halt in den Mauern eines Gefängnisses ist. Sondern dass man auch dort mit den Inhaftierten zu Gang kommt, kann arbeiten, kann...
Ich finde, ihr seid völlig auf dem richtigen Weg. Es ist aus meiner Sicht eigentlich ein Armutszeichen, dass es 2018 haben müssen werden, dass man sich auf den Weg gemacht hat. Weil faktisch macht man es ja seit etwa 150 Jahren so, wie man es immer gemacht hat.
Ja.
Obwohl man eigentlich die Missstände derart augenscheinlich sind. Und wenn man weiss, dass eben auch Unschuldige trifft, und damit, dann muss man immer sagen, würde ich das mir wollen oder jemandem, der unschuldig ist, wollen zumuten. So wie es ist. Und dann muss man doch deutlich sagen, nicht.
Ja, nein, ich gebe dir recht, oder? Wir sind jetzt wirklich gut unterwegs. Und ich meine, das Ganze ist ja nur möglich, oder? Weil mein Chef, der Uli Zurkirchen, dahinter steht, der Amtsleiter vom JUW, der Hans-Jürg Patzen und natürlich auch unsere Regierungsrätin Frau Fehr, die das Ganze auch unterstützt und das überhaupt möglich macht, was wir jetzt machen.
Dann hoffe ich, dass du, sagen wir so, in 2 Jahren nochmal da vorbeikommst.
Vielleicht früher.
Weitere Fortschritte. Nein, ich meine, ich habe von dieser Videomöglichkeit bis heute nicht gewusst. Ich habe auch nicht gewusst, was ist noch neu gewesen. Eben, dass sie raus telefonieren dürfen. Also es ist super. Man muss das unbedingt viel mehr kommunizieren.
Mhm. Ja.
Hoffentlich tut der Podcast da dazu ein bisschen beitragen.
Ja, hoffe ich auch. Wünsche ich mir.
Also, vielen Dank
für deinen Besuch. Danke dir vielmals, gell? Tschüss.
Ciao, Caroline.